eines von den Texten, die Bruder Heinemann seinem Dienst zugrunde gelegt hat, darf ich lesen. Das sind die Verse aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Wir wollen stille werden. Herr Jesus Christus, du Herr und Heiland, Erlöser, du Sohn beim Vater, wir danken dir, dass du diesen Sieg davongetragen hast, dass du dort am Kreuz auf Golgatha den Sieg errungen hast über alle Mächte und Gewalten dieser Welt, des ganzen Kosmoses, alle Finsternismächte, alles hast du bezwungen. Du bist der absolute Sieger. Und dafür danken wir dir. Danken dir, dass wir dir, dem Sieger, gehören dürfen. Und dass wir wissen dürfen, du, dir entgleitet nichts. Du hältst alles in deiner Hand, in meinem, in unserem Leben. Und wir stehen vor dir und wissen um unser eigenes Unvermögen. Und danken dir, dass du durch dein Wort auch an diesem Abend hineinleuchtest und uns zeigst, wo Not ist, wo Mangel ist. Wir möchten uns beugen vor dir, dem Übersieger, dem Herrn, und dir danken, dass wir täglich aus der Gnade leben dürfen und wissen, dass einmal nichts als die Gnade zählt. Und wir danken dir, dass du den letzten vollgültigen Sieg errungen hast und diesen Sieg einmal offenbar machen wirst, auch in meinem, in unserem Leben und im ganzen weiten Weltenall. Und darüber beten wir dich an und danken dir. Segne jetzt unseren Bruder, schließe durch ihn uns allen dein Wort auf und lass uns hören. Amen.
Ehe ich nun mein Thema behandle, noch einen Hinweis. Bruder Wendt, der den Büchertisch oben führt, bat mich, auf das Büchlein, auf das ich heute Morgen zurückgegriffen habe, hinzuweisen. Wolfgang Bühne, dritte Welle, gesunder Aufbruch. Hier setzt sich der Verfasser in einer biblisch fundierten, nüchternen, nicht polemischen Weise mit dieser ganzen Frage der modernen Geistesbewegungen auseinander. Die dritte Welle des sogenannten Heiligen Geistes, die erste ist die Pfingstbewegung, die zweite die charismatische und jetzt ist die dritte dieses Power-Evangelism, was wir haben. Sie kennen das, aber wer sich damit auseinandersetzen möchte, ist zu empfehlen, kostet nur 3,80 Mark. So, und nun zu meiner Thematik. Ich habe aus den angegebenen Themen für diese Konferenz mir noch herausgesucht, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und von dem ich der Meinung bin, dass dieses Thema für uns ganz entscheidend ist, nämlich: kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Sie können auch diese beiden Sätze umdrehen. Heil und Gericht in dem entsprechenden Wechselbezug muss gesehen werden. Wenn wir nur eine Seite verkündigen, Gericht, Gericht, auch ein ewiges Gericht, das nie aufhört, dann wird das Gericht nicht als Mittel zum Zweck gesehen, sondern zum Selbst- und Endzweck. Sehen Sie mal, das macht doch heute noch nicht mal eine Justiz, die pädagogisch denkt. Wenn heute die Kronzeugenregelung angewandt wird, im Hinblick auf die RAF, diese terroristische Organisation, dann führt uns ja schon eine solche Justiz vor Augen, dass selbst da, wo einer aussteigt und zu seiner Vergangenheit unter diesen Bedingungen Schuld bekennt, er anders behandelt wird. Und unser Gott, der nicht nur ein weiser Pädagoge ist, sondern ein Gott der Liebe, sagt, dass Gerichte einen ganz bestimmten Sinn und Zweck haben. Und das Heil, mehr übrigens als Heilung, heute, gerade in diesen Bewegungen, wird der Akzent so stark auf Heilung gelegt. Heil ist umfassend und meint Erlösung, meint ewige Errettung, meint, dass wir hier schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir haben heute Morgen von der allergrößten Verheißung gehört. Das ist doch teilhaftig zu sein, zu werden an der göttlichen Natur. Heil kann Krankenheilung einschließen, habe ich selbst erfahren, aber muss nicht zwingend sein. Ich werde das alles, was mit dieser Problematik zusammenhängt, nun heute Abend in der Kürze der Zeit gedrängt darzustellen versuchen. Ich beginne als Pädagoge immer gern mit einem Kontrastvergleich. Wissen Sie, wenn das, was Gott uns anbietet, Licht, Herrlichkeit, Heil, auch gesehen wird auf dem Hintergrunde negativer Entwicklungen, auch der Entwicklungen in der Gegenwart, wird uns ja manches bei dieser so polaren Konstellation deutlich. Sie haben sicher alle schon von diesem streitbaren katholischen Theologen Professor Hans Küng gehört, ein Katholik, der nicht konform mit dem geht, was so offiziellerweise vom Vatikan verkündigt wird. Er ist aber auch einer, der den konziliaren Prozess befürwortet, der auch sagt, warum sollten die großen Religionen nicht eins sein? Sie gehen alle ja auf Abraham zurück. Klingt sehr fromm und klug, ja? Aber hat uns denn Abraham erlöst, so frage ich dann. Wir sind doch Christen. Er hat in einem Büchlein Projekt Weltethos folgendes so ganz kompakt dargestellt: kein menschliches Zusammenleben ohne ein Weltethos der Nationen. Also so eine gemeinsame Weltmoral. Kein Frieden unter den Nationen, und hören Sie gut hin, ohne Frieden unter den Religionen. Kein Friede unter den Religionen, ohne Dialog unter den Religionen. Und Dialog ist ein modernes Schlagwort, wobei man immer einen Konsens sucht, aber auf Kosten der Wahrheit. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen hier auch wieder diese beiden Begriffe Wahrheit und Liebe. Liebe ohne Wahrheit führt in die Schwärmerei, und Wahrheit ohne Liebe kann zum Fanatismus führen. Also Weltethos, Religionsfrieden, Weltfrieden, das geht so gut ein. Wer würde das nicht wünschen? Von meiner Natur aus würde ich das auch befürworten. Aber die Wahrheit der Bibel sagt etwas anderes. Und darum wollen wir uns vom Worte Gottes her sagen lassen, wie denn Gott auch zu diesen letzten Zielen kommt. Wird er einmal Frieden schaffen, ob er es wohl fertig bringt? Ich meine ja, aber nach seiner Weise. Und dazu müssen wir eine heilsgeschichtlich orientierte Schau haben. Leider gehen viele mit diesem dicken Buch so undifferenziert um, dass sie wahllos aus dem Zusammenhang heraus Stellen nehmen und diese Stellen benutzen, um ihre persönliche Auffassung zu unterstützen. Auch wir sind nicht gefeit, liebe Brüder und Schwestern, dass wir unter einer ganz bestimmten Brille die Bibel lesen. Ich habe es oft schon zitiert, Bonhoeffer hat gesagt, wir müssen die Bibel auch mal gegen uns lesen. auch gegen unsere so festgefügte theologische Auffassung. Wir müssen uns auch korrigieren lassen, wenn das Wort uns korrigiert. Und darum gehört zusammen eine christozentrische Gottesschau durch Offenbarung. Und wo die Verkündigung heute nicht christozentrisch ist, muss man schon ein Fragezeichen dahinter setzen. Zweitens, wir müssen dann auch ein biblisches Menschenbild sehen. Sehen Sie, ich habe mich als Pädagoge so viel mit anthropologischen Fragen auseinandersetzen müssen. Es gab keinen renommierten Pädagogen, der sich auf die Bibel bezog. Alle hatten ein humanistisches Welt- und Menschenbild. Und darum sieht es heute so aus in der Geschichte, wie es aussieht, auch in der Pädagogik. Was hat denn unsere ganze Erziehung gebracht? Das muss ich als Pädagoge selber sagen. Also klare biblische Schau im Hinblick auf den Menschen. Dann eine fortschreitende Heilsoffenbarung, die den Höhepunkt gefunden hat durch die Offenbarung, die Paulus vom erhöhten Christus bekommen hat. Viele bleiben in den Evangelien stecken oder in der Apostelgeschichte. Jesus selbst war so demütig zu sagen, ich kann euch jetzt nicht alles offenbaren, ihr werdet erst dann, wenn der Heilige Geist, der Paraklet kommt, dann euch in alle Wahrheit führen lassen müssen. Und dem Paulus ist das geschenkt. Und damit gehört zusammen in diesen Kontext hinein ein klares Gemeindeverständnis. Was ist das heute auch unter Evangelikalen? Ein Wischiwaschi-Verständnis von einem Reiche Gottes. Da werden die Grenzen dessen, was Paulus als biblische Wahrheit im Hinblick auf Gemeinde sagt, durchlöchert, verschoben. Ich kann nicht im Einzelnen darauf eingehen, will nur mal diese Zusammenhänge darstellen. Und letztlich müssen wir auch die geoffenbarten Vollendungsziele sehen. Und darum geht es heute, dass wir das Ziel ins Auge fassen, aber auch den Weg zum Ziel. Wir haben als Pädagogen in der letzten Zeit sehr die Frage von Zieldefinitionen in den Vordergrund gerückt. Wer nicht weiß, so hat ein bekannter Psychologe gesagt, wohin der Unterricht, die Lernprozesse zielen, der kommt meistens nie da an, wo er hin will. Und bei Gläubigen ist das auch so. Klare Zielvorstellung. Aber damit ist noch nicht alles gewonnen, dass ich das Ziel kenne. Ich muss auch den Weg zum Ziel, und da sagen wir, die Methode kennen. Den Weg zum Ziel. Und schließlich darf ich ihn nicht nur kennen, ich muss ihn auch gehen wollen. Und unter Berücksichtigung dieser so fundamentalen Wahrheiten ergibt sich dann die Frage an Professor Küng, wie das denn zu realisieren ist durch konziliare Prozesse, dadurch, dass die Konfessionen miteinander reden. Sie dürfen miteinander reden. Aber die Christen sollten dann auch nicht verschweigen, dass in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gesagt wird, es gibt in keinem anderen Heil als eben in Jesus Christus. Und das wird ja in den anderen Religionen in Frage gestellt. Im Islam eindeutig. Jesus ist ein Prophet, aber nicht der, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können nur heilsgeschichtlich orientiert denken, wenn wir sehen kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Und da beginnt es ja schon. Wer die Folgen des Sündenfalles mit der totalen Verderbtheit des Menschen nicht wahrhaben will, der wird auch den Opfertod, den Sühnetod Jesu Christi nicht ernst nehmen. Darum wird Jesus heute als ein Sozialreformer, als der Begründer einer neuen Religion und wer weiß was alles propagiert. Aber nicht der, der für uns gestorben ist und der in dem größten Gericht, das je in diesem Kosmos vollzogen wurde, uns den Weg zum Vater eröffnet hat. Das hört man heute doch kaum noch. Und dann ist Gott nun seit dem Sündenfall dabei, immer wieder in den verschiedenen Äonen und Haushaltungen, Ökonomien, den Menschen zu erziehen, leider durch Gerichte, weil er uneinsichtig ist. Dass jeweils nach einer solchen Heilsphase Gerichte, Katastrophen kommen und immer wieder nur ein Überrest hindurch gerettet wird. Ich kann nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber ich erinnere an die Sintflut. Gericht, Katastrophe, Noah und die Familie kamen heraus. Sodom und Gomorra. Lot und einige wenige wurden errettet. Das ist doch ein Typus und ist ein Prinzip auch für die Endzeit. Ich frage mich immer, wo hier diese schwärmerischen Optimisten, entschuldigen, es ist nicht negativ gemeint, aber ich nenne sie so, das nehmen wollen, dass jetzt demnächst Milliarden sich bekehren und dann wird so eine Evangelisationswelle anberaumt. Es ist ein Programm der Menschen. Gott hat zum Ziele, jetzt die Auswahl zum Ziel zu bringen, zu vervollständigen. Und alle Gerichte Gottes gipfeln, das müssen wir immer wieder sehen, in dem Kreuzestod seines Sohnes. Darum habe ich auch diese Stelle lesen lassen aus Kolosser 2, 14, 15. Da wird allerdings auch deutlich, dass Jesus da aktiv gehandelt hat. Das kommt vom erhöhten Herrn. Das hat damals keiner von den Umstehenden geahnt, was da passierte. Dass nämlich die Anklageschrift für uns zerrissen wurde, aus den Prozessakten herausgenommen wurde und ans Kreuz geheftet wurde. Dass die Mächte, die widergewärtigen Gewalten besiegt wurden, ausgezogen, zur Schau gestellt wurden und Gott hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Dass die andere Seite des Gerichtes, das muss der Heilige Geist klar machen, dass auch der Fürst der Welt gerichtet ist, der Verkläger der Brüder. Noch etwas zum Wesen des Gerichtes. Wenn man dem Grundtext nachgeht, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, dann wird da differenziert. Es ist nicht nur, wie viele Fromme sagen, Gericht, Endgericht, ewige Verdammnis, Schluss, aus. Nein, in Gericht steckt drinnen Rechtshandlung, Richten, Rechtssache, Gerichtsurteil, auch Strafgericht und Gericht. Aber auch Beschluss, Gerichtsurteil, Verurteilung, Strafe. Ich will jetzt nicht die entsprechenden Begriffe aus dem Hebräischen und dem Griechischen nennen. Ich habe sie aber jetzt einmal hier dargelegt und habe auch von Langenberg her mir nochmal diese differenzierte Aufschlüsselung angesehen. Und sehen Sie, wenn das Buch der Richter deutlich werden lässt für Israel, dass diese Richter einen ganz bestimmten Auftrag hatten. Welchen denn? Das Volk zu verdonnern und auf ewig auszulöschen? Nein, das Volk so zu regieren, dass es auf Gott ausgerichtet wird, zu helfen, pädagogisch einzugreifen, zu verändern. Und das will doch Gott. Möchte nicht Gott nach Psalm 32, Vers 8, dass wir lernen, wie denn? Indem wir uns von seinen Augen leiten lassen sollen und nicht wie die Ross- und Maultiere sind, die bedürfen des Zaumzeugs und der Zügel. Und das geschieht durch eine Erziehungsmaßnahme, auch durch Gericht, aber mit einem Ziel. Freuen sich nicht die Eltern oder wir als Pädagogen, wenn ich früher nun Schüler unterrichtete oder nachher die Referendare hatten, wenn sie auf die pädagogischen Absichten eingingen, dann braucht man keine Strafen. Aber leider lernt nicht jeder Mensch durch Einsicht. Auch wir nicht. Es gibt eine lernpsychologische Richtung, Lernen durch Einsicht, ist schön. In der Regel lernen wir durch Erfahrung und durch Trial and Error, das heißt durch Versuch und Irrtum. Die Kinder müssen sich leider immer wieder die Finger verbrennen, damit sie eben nicht da an die Feuerstelle gehen. Die Eltern können sagen, bleib da weg. Und wir sind leider nicht besser. Gericht ist also eine Zurechtbringung aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit nach der göttlichen Rechtsnorm. Und die ist durchaus positiv. Also Durchführung des Rechts zum Zwecke der Heilung. Das will Gott. Und ich sage nochmal, was mit Heilung verbunden ist. Zuerst das Heil, unsere innere Zurechtbringung, die Erlösung, Errettung von Verdammnis, Schuld, Verderben, die Herauslösung aus dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist viel mehr als nur eine Krankenheilung. Und sehen Sie, wenn ich gläubige Geschwister kenne, ich will das hier nochmal als Beispiel einbringen, die sagen, ich hätte das nicht gelernt in gesunden Tagen, was ich jetzt auch in Krankheitsnöten und Leiden buchstabieren muss. Es gibt eben auch solche Erziehungsleiden. Und nun nochmal zu dem grundlegenden Gericht. All die Gerichte, die heute geschehen, ob sie Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen im politischen Bereich oder auch Spannungen, Nöte, hassvolle Auseinandersetzungen in der Familie, all das, was Sie ja kennen, all diese schlimmen Dinge könnten wir nicht begreifen, auch unter Gottes Zulassung, wenn nicht das Kreuz Christi das Exemplum, das Beispiel Gottes wäre. Diese Innenschau zeigt uns, dass es nötig war, von Gott her, durch das Gericht, das am Sohne Gottes, dem unschuldigen Lamm, vollzogen wurde, uns ein alles über die Maßen herrliches Heil zu vermitteln. Und in diesem Heilsakt, den Johannes so beschreibt, er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren. Hören Sie genau hin, nicht nur allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Bitte, wenn Sie mal diskutieren mit jemandem, der die letzten Ziele nicht sieht. Ich habe das durch einen lieben Schweizer Bruder, einen einfältigen Bruder, mal vernommen. Der hat in den Diskussionen gesagt, da steht doch das, siehe, Gottes Lamm trägt die Sünden der ganzen Welt. Oder ich mache alles neu. Glauben Sie das? Ja, aber wen Sie ausgrenzen wollen, das ist dann Ihr Problem. Fand ich sehr weise. Da braucht man gar nicht lange diskutieren. Wen Sie ausnehmen wollen, das können Sie verantworten, ich nicht. Ich stelle mich auf das Wort. Die Annahme des vollgültigen Opfers Jesu durch den Vater hat ja die Auferweckung, Himmelfahrt, Intronisierung seines Sohnes zur Folge. Und für die glaubende Gemeinde bedeutet diese Legitimation ihre völlige Rechtfertigung. Nicht in unserem Tun, in unserer Leistung, in unserer frommen Anstrengung, nicht in unserem Heiligkeitsstreben und was wir alle so als Menschen praktizieren, liegt das Heil beschlossen, sondern allein im Opfertod Jesu Christi. Darum hat ihn Gott erhöht, hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nun wirkt sich dieses Heil zuerst im Leben der Gläubigen aus, und zwar vorrangig am erneuerten inneren Menschen. Gar nicht zuerst am Äußeren. Das kann auch sein. Kräfte der Auferstehung dürfen wir auch in Anspruch nehmen für unseren Leib. Paulus hat das erfahren. Aber es geht zunächst um den inneren Menschen, dass er wächst, er umgestaltet wird, verändert wird, zur Reife kommt. Die Vollendung der Gemeinde, ihre Vollerlösung als Frucht des Kreuzestodes Jesu, das wird erst später offenbar. Wir sind zwar der Stellung nach so nach Kolosser Kapitel 2, Vers 10, schon zur Fülle gebracht, dass wir loben und danken dürfen. Aber in dem Prozess sind wir noch nicht zur Vollendung gekommen, denn wir haben noch keinen Herrlichkeitsleib. Und damit sind wir jetzt bei uns. Wie Sie, es ist immer schön, das ganze Heil in Christus zu akzeptieren. Aber die eigentliche Wahrheitsprobe fängt bei uns an, ob wir uns dem stellen und nicht nur sagen, wunderbar, der Jesus starb für mich, der hängt da schön am Kreuz und mein Ich sitzt weiter auf dem Thron. Und da müssen wir uns mal prüfen. Ich kenne mich auch. Wir Gläubigen degradieren das Opfer Jesu Christi oft dahingehend, dass wir Jesus für uns nehmen, aber nicht den Christus in uns mit der Konsequenz des Mitgestorbenseins. Und das hängt mit Gericht zusammen. Und darum der zweite Aspekt des Gerichtes. Es geht jetzt, ich will es mal bewusst so formulieren, um ein Selbstgericht in dieser Gnadenzeit. Die Aufgabe des Heiligen Geistes besteht nach Pfingsten darin, in der Gemeinde den Menschen zu überführen von der Sünde. Nicht nur von einzelnen Sünden, das kann moralisch werden, sondern von der Sünde, von der Gerechtigkeit und dem Gericht. Darauf habe ich bereits hingewiesen. Und wer erkennt, dass Jesus für ihn starb, und wer Jesus im Glauben annimmt, nach Johannes 5, Vers 24, der kommt nicht mehr in das Gericht, in welches? In das letzte, in das Weltgericht vor dem weißen Thron. Denn wir sind aus Gnaden errettet durch den Glauben, nicht aus uns heraus. Gottes Gabe ist es. Wir sind nicht aus Werken errettet, damit niemand sich rühme. Darum, wer jetzt glaubt, dass Jesus für ihn starb, der ist gerechtfertigt, der kommt nicht mehr in das Gericht. Der Grund ist nach 1. Korinther 3 gelegt. Aber nun, nach dieser Grundlagenerfahrung, geht es ja darum, was wir aufbauen. Wie wir leben, ob im Geist oder im Fleisch. Und das wird uns nicht übergestülpt. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nochmal hier ansetzen. Es ist verständlich, dass viele sich nach der Fülle des Heiligen Geistes sehnen. Das ist manchmal etwas, was bei uns fehlt. Nach der Fülle von Erfahrungen mit Gott, und viele der Charismatiker nehmen das Wort ernst. Aber der Weg dahin, der geht eben nicht durch sogenannte Geistestaufenerfahrungen. Wäre einfach, ich bete jetzt mit Ihnen, dass der Heilige Geist Sie durchströmt, wie ich das heute in einem Gespräch mit jemandem erfahren habe, von deren Schwester. Er fährt also wie von einem elektrischen Strom so eine gewaltige Geisterfahrung. Ist denn das das, was wir brauchen? Ist alles etwas fürs Fleisch, das was fühlen will? Es geht um den Glauben. Ob wir mit gekreuzigt sind, ob der alte Mensch weiter existiert, das sind doch die Fragen. Und in der Regel, das darf ich sagen, in der Regel wird das Kreuz bei diesen Erfahrungen umgangen. Ach, die sind so happy, sagt da einer, möchte ich auch haben. Kannst du haben, komm her, Hand auflegen und dann passiert irgendwas. Steht in einem Buch eines der führenden Charismatiker. Nein, hier geht es um ganz andere Dinge. Nämlich zu erkennen, dass wir das Opfer Jesu Christi anzunehmen haben. Wir sind ein für alle Mal durch das gültige Opfer des Leibes Christi geheiligt. Hebräer 10, Vers 10. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Darum geht es, das im Glauben zu erkennen. Und nun ist wichtig, dass der Heilige Geist die Herrschaft bekommt oder Christus in uns regiert. Und das geht nie ohne Gerichts- bzw. Sterbensprozesse. Wer da meint, so durch Umfallen, wie das in Power Evangelism passiert, nicht? Dann wird gebetet, dann fallen massenweise die Leute um. Erfahrung, so wird es bekannt gegeben, Ruhen im Geist, die Erschlagenen des Herrn und was man da alles für Vokabeln bringt. Völlig unbiblisch. Im Glauben, hellwach müssen wir dabei sein. Die Entscheidung fällt immer in unserem Willen, den der Heilige Geist mobilisiert. Und nicht in irgendwelchen ekstatischen Erfahrungen. Und darum geht es, dass wir uns durchrichten lassen. Sie und ich, wir haben nur, jetzt konkret praktisch, so viel Leben aus Gott, von dem erhöhten Christus, als wir praktisch bereit sind, den alten Menschen in den Tod zu geben, uns durchlichten und durchrichten zu lassen. Ich weiß, dass man in unseren Kreisen manchmal das nicht gern hört. Das schmälert die Gnade nicht, im Gegenteil. Nach Titus 2 soll ja die Gnade uns auch erziehen, dass wir verleugnen sollen, das ungöttliche Wesen. Es ist doch Gnade, wenn wir uns dem Lichte stellen dürfen. Gott möchte durch Liebe uns erziehen und verändern. Und nicht erst später drüben, wenn wir am Bema Christi, an diesem Preisrichterstuhl, Preisgericht, Richterstuhl stehen. Dann wird sowieso offenbar, auch für uns, wonach wir gehandelt haben. Da geht es aber nicht mehr um errettet und verloren werden, sondern was wir aufgebaut haben auf diesem Grunde. Und sehen Sie, da muss manchmal Gott auch eingreifen, wenn sein geliebtes Kind auf Ungehorsams- und Sündenwegen wandelt. Aus Liebe lässt er ein solches Kind nicht laufen. Ich habe früher den Schülern im Religionsunterricht ein Bild gebraucht, ein Geschehen, was uns auch das illustrieren kann. Da ist ein Vater mit seinem Kind in den Bergen, das Kind läuft einem Schmetterling nach, um ihn zu fangen. Dann sieht der Vater voller Entsetzen, dass dieses Kind einem Abgrund entgegenrennt. Er ruft, das Kind hört nicht, ist so fasziniert von dem Schmetterling und dem Nachjagen. Ruft, hilft nicht. Der Vater, der auch Jäger ist und ein Gewehr dabei hat, kann nichts anderes tun, als anzulegen, zielt und trifft das Kind im Bein. Am Bein, das bricht laut zusammen, aber es war gerettet vom Abgrund. Liebe, gerade ich als Pädagoge weiß, wie heute Strafe, Züchtigung, ist auch eine politische Diskussion, abgelehnt wird. Da gab es da so einen Prozess im Freiburger Raum, wo Eltern vielleicht übertrieben die Kinder gezüchtigt haben, dass ihnen die Kinder weggenommen wurden. Ich sage manchmal, Gott kann in seiner Liebe hart zupacken und zuschlagen. Es ist nicht der liebende Gott, der dafür verantwortlich zu machen ist, was auf dieser buckligen Erde alles passiert in grausamen Situationen. Aber auch bei den Kindern, das Beispiel 1. Korinther 5, da wird ja von einem Unzüchtigen berichtet, den Paulus im Namen des Herrn Jesu dem Satan zum Verderben des Fleisches übergeben hat. Zu welchem Zweck? Das Gericht am Fleisch, also am Körper hier, und im weiteren Sinne, damit nur der Geist errettet wird. Und ähnliches steht auch in 1. Korinther 11 im Zusammenhang mit Gerichten, die aufgrund eines falschen Abendmahlsbedürfnisses, einer Praxis dort in dieser Gemeinde entstanden war. Schwachheit, Krankheit, Tod ist die eine Seite. Ich will aber gleich sagen, dass nicht alle Krankheiten darauf zurückzuführen sind. Ich kann jetzt nicht auf all die Ursachen der Leiden eingehen. Wir müssen differenzieren. Entweder glorifizieren wir alles, Leiden um Jesu Willen, oder wie eben bei den Charismatikern, da muss alles weggebetet werden. Das ist vom Teufel, du darfst nicht krank sein. Und wenn dann einer nicht gesund wird, hat er nicht genug geglaubt. Ich kenne erschütternde Beispiele, wo Menschen zerbrechen daran, dass andere, Jüngere vor allen Dingen, gerade in diesen Kreisen gibt es viel Jüngere, diese Älteren meiden, weil sie nicht glauben. Habe ich in Berlin erfahren. Wenn wir uns keiner Schuld bewusst sind, dann sollten wir dem Herrn danken, auch für das, was er uns auferlegt hat. Gott tut immer Folgendes. Entweder er nimmt diese Leiden auch weg, wenn er seinen Erziehungsprozess erreicht hat. Wenn das Gericht pädagogisch wirksam wurde. Oder er verändert uns, dass wir lernen, Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Das ist sein letzter Zweck, auch im Hinblick auf göttliche Ziele. Darum sollten wir bedenken, wandelt würdig eurer Berufung. Das ist doch keine Moral, die wir da verkündigen. Ist auch kein Gesetz. Wer den Herrn liebt und wer sich seiner Berufung bewusst ist, sollte auch gemäß dieser herrlichen Stellung, dieser Berufung dann wandeln. Nicht hetzen, das steht nicht da. Wandeln. Wandeln hat es etwas zu tun mit Würde. Nächster Aspekt, und jetzt wird der Blick in die Zukunft gerichtet. Ich habe schon angedeutet, der Richterstuhl Christi und die Vollendung der Gemeinde. Wir müssen alle offenbar werden nach 2. Korinther 5, Vers 10 vor diesem Richterstuhl. Alle. Entschieden, wie wir gehandelt haben, was wir aufgebaut haben. Holz, Heu, Stoppeln oder Gold, Silber, Edelsteine. Feuer macht das offenbar. Und was da verbrennt, hätte eigentlich hier schon durch das Feuer des Heiligen Geistes ins Licht gestellt werden sollen. Und wenn ich das versäume, wird es oben, drüben offenbar. Ich denke, wir haben dann auch nichts entgegen, wenn die Flecken und Runzeln dann endlich verschwinden. Aber es sollte dann so keine Amputation mehr geben an diesem herrlichen Körper des Christus. Wie das mal sein wird, ich habe in meinem Seminar auch eine Videoanlage gehabt. Wir haben Unterricht aufgenommen, auch die Referendare. Und da hat mal einer gesagt, als er sich da so vor der Klasse sah, ach du Lieb, das bin ich. Ein anderer hat sogar mal gesagt, hätte ich das geahnt, ich wäre nie Lehrer geworden, dass ich mich so davon verhalte. Wir werden sicher einmal da drüben auch innerlich erschrecken. Aber zu einem herrlichen Ziel, dass Gott uns nicht verdammt ablehnt, sondern uns herrlich gestalten wird. Das ist der Sinn dieses Gerichtes, damit die Gemeinde herrlich wird und dann ohne Flecken und Runzeln dieser Fülle Leib des Christus seine eigentliche Aufgabe wahrnehmen kann. Feuer hat es immer mit Gericht zu tun, auch die Seite Feuer des Heiligen Geistes. Und darum wollen wir uns hier durchrichten und durchlichten lassen. Oh, das fällt manchmal den Gläubigen so schwer. Ich habe in der letzten Zeit viele, manchmal oft betrübliche, seelsorgerliche Gespräche gehabt, wo Gläubige kaum noch miteinander reden können. Kennen Sie sowas auch? Woran liegt denn das? Dass man mit zweierlei Maßstäben misst. Man sieht dauernd die negativen Seiten beim anderen und sich stellt man nicht ins Licht und entzieht sich dem Gerichte Gottes. Nun, wenn wir es hier nicht lernen, es wird drüben offenbar, da können wir nichts mehr zudecken. Ich bin dankbar, dass wir auch diese Seite im Worte Gottes finden. Paulus hat nicht eine billige Gnade verkündigt, sondern Gnade hängt doch immer zusammen auch mit Gericht und Urteil. Und darum müssen wir das auch in diesem Zusammenhang sehen. Also das Gericht steht noch aus für uns, wohl uns, wenn wir dem entgegengehen können durch Errettung in Verbindung mit der Entrückung. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, denn der Zorn Gottes hat es mit Gerichten hier auf der Erde zu tun, Völkergericht und auch noch an Israel. Das geschieht in der Offenbarung und ich denke, dann dürfen wir bereits beim Herrn sein, weil ich heilsgeschichtlich so differenziere. Der Blick auf Israel, ich kann mich hier kurz fassen, weil ja Bruder Kühl auch darüber gesprochen hat, auch über Gerichtswege mit Israel, möchte es aber vielleicht nochmal von einigen Aspekten her beleuchten. Das alttestamentliche Gottesvolk ist das einzige Volk, das als Volks Ganzes berufen wurde. Es gibt heute keine christlichen Völker. Und darum sind diese ganzen Zielsetzungen bestimmter Kreise heute, dass auf Deutschland der Heilige Geist fällt. Ich habe in Frankreich gehört, da hat auch einer mit einer Vision, ich habe es schon während des Brüdertags da gesagt, ein bekannter Bruder, der auch hier dient, der hat das selbst miterlebt, ja. Feuer auf ganz Frankreich.
Ein Jahr später war der Pastor, der sich da zur Verfügung gestellt hat, gar nicht mehr am Leben. Buße ist nicht gekommen, dass das Ganze schwärmerisch und utopisch war. Wir müssen da nüchtern werden.
Ich habe es heute Morgen angedeutet, nicht? In Nürnberg hat es ein Leiter einer charismatischen Bewegung gesagt. Der hat übrigens die Wiedervereinigung vorausgesehen.
Und weil das eintraf, meint er, käme das nächste auch, nämlich der Heilige Geist fällt auf Deutschland und wenn die europäischen Christen eins sind, wird Europa eins.
Kann ich nicht mitgehen. Europa wird eins mal unter dem Antichristen.
Israel aber ist das Erstlingsvolk, das einzige Volk, was errettet wird. Was hat Israel Gerichte?
Denken wir noch an den Holocaust durchlitten. Übrigens, das hört man natürlich auch nicht von dem Präsidenten des Rates der Juden, so heißt der, glaube ich, nicht? Galinski. Da hört man kein Wort mal. Ich weiß, das ist für uns, die wir schuldig sind, wirklich ein Problem. Ne? Dass es auch ein Gericht Gottes sein könnte.
Ich wagte das ja nicht zu sagen, wenn ich das Wort Gottes in Jesus Christus Gericht und Heil anböte.
Aber lesen Sie mal 5. Mose 28, wo dem Volke Fluch und Segen vorgelegt wird.
Da stehen ja all die Dinge drin, die passiert sind. Und insofern haben wir Prophetie in der Erfüllung erlebt. Wir dürfen aber auch damit rechnen, dass Israel zum Ziele kommt. Totengebeine sind Gericht, das sieht ja Hesekiel. Werden die Totengebeine zum Leben kommen?
Ja, aber sukzessive in Entwicklungsphasen. Israel wird noch nicht jetzt so ins tausendjährige Reich hineingehen. Leider gibt es da auch viele Schwärmer in Israel, die das schon meinen. Durch Gericht. Während wir in Gnaden hier uns dem Selbstgericht stellen dürfen, geht es bei allen anderen Körperschaften in der Regel durch Gerichte von außen zu einem Zerbruch, auf das dann Israel in dem letzten Gericht, es ist auch wieder ein Überrest, wenn die Übermacht der Nationen nach Sacharja 14 sich versammelt, die UNO wird alle Nationen dahin beordern. Das sagt das prophetische Wort. Dann wird nachher Gott selber eingreifen. Es gibt aber auch noch ein Gericht. Selbst dass Jerusalem noch einmal in große Nöte kommt. Die Weiber werden geschändet, das steht da. Leider. Und es geschehen Plünderungen. Das ist nicht in der Vergangenheit zu sehen, sondern in Sacharja 14 ist das in Verbindung mit der Parousie des Messias zu Israel zu sehen. Er kommt dann wieder auf den Ölberg. Lesen Sie mal diese Stelle dort. Sacharja 14, 1 bis 5. Durch Gericht zur Herrlichkeit. Und dann wird Israel das missionierende Volk sein, wenn von Zion das Heil ausgeht. Das ist uns ja verkündet in den Propheten. Übrigens der Missionsbefehl in Matthäus 28, der bezieht sich primär auf Israel, ist doch den Jüngern, den Aposteln gesagt. Das wird ja heute in evangelikalen Kreisen nun auch benutzt, in vielen Kreisen. Jetzt muss die ganze Welt evangelisiert werden. Machet zu Völkern, zu Jüngern, alle Völker, das kommt noch. Aber nicht jetzt. Paulus ist der Durchblick gegeben, Israel beiseite gesetzt und wir haben das Heil in Christus zu verkündigen. Ich will nochmal diese Differenzierung bringen. Aber wir dürfen dann auch wissen, dass dann Israel sagen wird, Jesaja 12, 1 und 2, ich preise dich, Jehova, denn du warst gegen mich erzürnt, Zorn Gottes. Der Tag des Zorns der Rache kommt auf der Erde hier noch. Der ist noch nicht gewesen, jener Tag, aber wir verspüren schon die Wehen, die dort in diesen Tag des Grimms, des Zorns hineinmünden. Dann heißt es, dein Zorn hat sich gewendet, du hast mich getröstet, siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jehova ist meine Stärke und mein Gesang und er
ist mir zum Heil geworden. Und in dem bereits zitierten Kapitel Hesekiel 37 steht eindeutig, wenn die Totengebeine zusammenrücken, dann Fleisch und Sehnen hinzukommen und der Odem Gottes hineinfährt. Also ist es das ganze Haus Israel. Und ganz ist ganz für mich, nicht 99%. Das dürfen wir glauben. Allerdings wird die allerletzte Stufe der Herrlichkeit Israels auf der neuen Erde erreicht. Nicht im 1000-Jahr-Reich. Wie das in einzelnen Etappen geschieht, wissen Sie teilweise erst durch die zwei Zeugen. Da beginnt eine Erweckung, die 144.000. Ich sage oft, sind nicht die Zeugen Jehovas. Die Übrigen des Samens und dann schließlich ganz Israel. Und nun in dem letzten Teil, Gericht an den Nationen, ihre Heilung und das Gericht vor dem Weißen Thron. Auch die Nationen werden durch Gericht zum Heil geführt. Wir haben schon im Verlauf der Geschichte immer wieder, und auch wenn wir die Bibel lesen, solche Gerichte erfahren. Ich will sie kurz nochmal nennen, Sintflut, babylonische Sprachenverwirrung, Typus für die Endzeit. Die Menschheit wird sich ja nochmal erheben gegen das Lamm. Es gibt noch einen Krieg gegen Gott unter der Regie Satans. Aber dann kommt auch das Gericht. Selbst am Ende des 1000-Jahr-Reichs nochmal Gericht. Es ist ja erschütternd, dass die Nationen trotz der Segnungen sich nicht wirklich hier bekehren, im Herzen. Sie nehmen alle die Segnungen. Und sehen Sie, das ist für mich auch wieder ein Beweis, dass wenn man die Gaben, die Segnungen überbetont und nicht an die wirkliche Veränderung des Menschen denkt, alles vordergründig bleibt. Gaben kann Satan kopieren. Aber was kann er nicht? Keine Frucht produzieren. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Untergang von Sodom und Gomorra. Austreibung bzw. Vernichtung der kanaanitischen Völker durch Israels. Gericht. Dann Gericht über die vier Reiche mit Raubtiercharakter ist schon geschehen. Und erleben wir das nicht in der jetzigen Zeit? Gericht über die gottlose atheistische UdSSR. Damit meine ich jetzt nicht die armen Menschen, die da gelitten haben unter diesem Raubtier. Nach 70 Jahren war auch so eine Art babylonische Gefangenschaft für viele Christen. Hat Gott gesagt, Schluss jetzt. Er setzt Könige ein und ab. Und was hat Maria schon im Lobgesang gesagt? Dass er die Mächtigen vom Thron stürzt. Und wie sind die Völker? Ein Tropfen am Eimer. Gott ist der, der Weltgeschichte macht. Weder Kohl noch Bush noch Gorbatschow. Sie sind Werkzeuge Gottes. Und die Gerichte werden auch in der Endzeit leider noch kommen müssen nach der Offenbarung. Ich kann im Einzelnen nicht darauf eingehen. Die vier Reiter, die apokalyptischen Reiter, werden ihre Gerichte vollziehen. Tod, Krieg, das alles steht leider einer Menschheit noch bevor, die nicht Buße tut. Das sind schon Heimsuchungen, Gerichte hier. Aber Gott wird dann auch während des letzten Gerichtes alle Menschen vor diesen Thron zitieren. Sie kennen die Beschreibung in der Offenbarung, dass dann die Toten aus den Meeren, überall wo sie je gelebt haben, wieder rauskommen müssen und müssen dort erscheinen. Groß und klein, arm und reich, welcher Nation spielt keine Rolle. Dann wird letzte Gerechtigkeit offenbar. Eine Gerechtigkeit durch eine Justiz, die wir hier nicht erreichen. Meinen Sie, die Aufarbeitung des Stasi-Problems würde uns gelingen? Und bei diesem Mauerschützenprozess hat man einige erwischt und die Großen laufen wirklich noch frei herum. Das ist leider so. Wie will man das schwierige Ding auch anfassen? Heißt es nicht, dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird? Wir haben keine Maßstäbe der Gerechtigkeit mehr und kriegen das ganze Phänomen und das Problem nicht in den Griff. Wenn Gott hier, und das will ich nochmal im Rückgriff sagen, schon manchmal hat deutlich werden lassen, das ist Gottes Gericht. Dann zum Erschrecken der Menschen. Wir denken an den sofort eintretenden geistlichen Tod des ersten Menschenpaares. Gericht! Der Tod des Kindes der Batseba nach Davids Ehebruch. Gericht! Verrat des Judas an Jesus, seine satanische Besessenheit, sein Selbstmord. Auch ein Gericht. Ananias und Sapphira. Und schließlich das Gericht an dem Tier und falschen Propheten durch Christus, lebendig in den Feuersee geworfen, das liegt noch in der Zukunft. Aber all das würde ich gar nicht erwähnen, wenn ich nicht eine lebendige Hoffnung hätte. Dann werden dort Bücher aufgetan und ein Buch bescheinigt, es ist das Lebensbuch, wer schon zum Leben hindurch gedrungen ist. Es werden aber auch alle anderen nach ihren Taten gerichtet. Und schauen Sie mal, wenn Sie da nachdenken und ein bisschen juristisch mit entsprechenden Maßstäben argumentieren. Ewiger Feuersee, ewiger Tod, differenziert gar nicht mehr. Warum denn dann nun nochmal denen sagen, naja, du warst ein Mörder und der andere war doch ein braver, anständiger Mensch, ist aber nicht zum Glauben gekommen. Alle ohne Differenzierung. Ach, ich kann mir diesen Gott nicht vorstellen. Also die Christen, entschuldigen Sie mal, die sind manchmal so primitiv in ihrer Denkweise. Also wenn ich hier ansetze, dann geht schon mal die Emotion bei mir hoch. Und eine Theologie als Wissenschaft ist für mich die schlechteste Wissenschaft, die es dann überhaupt gibt. Entschuldige, gläubige Theologen, das ist was anderes. Ich freue mich auch über theologische Aufarbeitung, auch über eine Wissenschaft der Pädagogik und Psychologie, aber wir brauchen Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Oder es hat mal jemand gesagt, meinen Sie, die Differenzierung steht darin, dass der eine bei Millionen Grad schmoren muss und der andere vielleicht nur bei 1000 Grad? Nicht? Das mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Sagt nicht der Herr Jesus selber auch, was für ein Gericht es sein mag, sei dahingestellt, dass einer da rauskommt, wenn er den letzten Heller bezahlt haben wird. Und dass es denen, die damals bei Sodom und Gomorra nicht Buße taten, erträglicher gehen wird, als denen, die zur Zeit Jesu die Verkündigung abgelehnt haben. Ich bin mal gespannt, wie Gott da antworten wird. Da wird nachher jeder Mund verstummen. Über Tod und Leben entscheidet dann also einzig der Glaube. Aber unterschiedliche Lebenstaten und Werke werden dann auch absolut gerecht beurteilt. Da bin ich dankbar. Wir sehen oft das Vordergründige. Schauen nicht ins Herz hinein. Ich habe während meiner 40-jährigen pädagogischen Tätigkeit so oft urteilen müssen, Zeugnisse schreiben müssen, bei Staatsprüfungen mein Votum abgeben müssen. Ich habe es dann nachher so gemacht, in dubio pro reo, das Lateinische heißt übersetzt, im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Hat manchmal den Zorn des Vorgesetzten von der Regierung hervorgerufen, aber ich denke, das wird da drüben auch mal offenbar, welche Motive uns getragen haben. Und zum Schluss die Frage, haben wir denn vom Worte Gottes her berechtigte Hoffnung zu sagen, dass dieses allerletzte Gericht ein Feuergericht, der zweite Tod, auch ein Ziel hat oder ewige, also nie aufhörende Hoffnungslosigkeit? Haben wir dafür biblische Belege? Ich will ein paar nur nennen. Lädt nicht Paulus in 1. Korinther 15, 22, dass wie sie in Adam alle sterben? Das kann man empirisch sogar nachweisen, nicht? Und dann steht da, werden in Christus nur ein paar Gläubige errettet werden. Ne? Steht das da? Nein. So alle in Christus wieder lebendig gemacht werden. Und muss nicht der erste Wille Gottes auch geschehen? Was will er denn? Was will Gott denn? Dass alle Menschen gerettet werden. Aber hier wird der menschliche Wille dem Willen Gottes übergeordnet. Wenn der Mensch nicht will, ne, dann ist Gott am Ende. Hat nicht Gott beschlossen, alles unter den Unglauben, auf das er sich
Allah erbarmt. Sagen Sie mal einem, alle sind alle. Ich will keinen ausklammern.
Und wird nicht Christus den letzten Feind,
das ist ja der Tod,
aufheben? 1. Korinther 15, 26. Das ist der letzte Feind. Denn Satan ist ja schon im Feuersee. Wie logisch doch die Bibel ist. Der letzte Feind ist also auch der zweite, der letzte Tod.
Sagen Sie mal, freuen Sie sich eigentlich, wenn Sie sowas hören? Oder kriegen Sie einen Schrecken? Oder haben Sie sich bekehrt, um sich, gibt Leute, ja, dann ewig zu freuen daran? Hat mal jemand tatsächlich gesagt, ja, wozu habe ich mich denn dann bekehrt? Dass ich da ewig errettet bin und die anderen sind dann ewig verloren. Schaurige Theologie.
Schon in der Offenbarung, Kapitel 5, 13, 14, sieht ja sogar Johannes, jedes Geschöpf, das im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, auf dem Meer ist, hörte ich sagen, und das ist der geistliche Durchblick, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Alle Geschöpfe sagen das, zähneknirschend,
ist kein Lob dann.
Und wenn in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen, und Knie beugen ist Anbetung nach dem zweiten Gemeindegebet, dann ist das nicht aus der ewigen Verdammnis heraus. Ich kann es nicht anders sehen, bitte prüfen Sie doch selber. Aber bis zu diesem Endziel, und das müssen wir auch sagen, liebe Brüder und Schwestern, dürfen wir Gerichte nicht bagatellisieren. Das will ich nochmal sagen, was Bruder Heller betont hat. Halte mal nur für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann merkst du schon ein bisschen was von Gericht. Gerichte dürfen wir nicht bagatellisieren. Das machen wir leider manchmal und argumentieren flach und billig. Aber wir dürfen dann auch wissen, wir, die Erstlingsschar, und darauf wartet die ganze Schöpfung nach Römer 8, dass du, lieber Bruder und ich, wir fertig werden, dass wir offenbar werden, damit die ganze Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird. Da steht in Römer 8, 19 bis 22. Die Schöpfung seufzt, merken wir etwas davon. Durch die Umweltverschmutzung, durch die Katastrophen, die ganze Schöpfung. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Siehe, ich mache alles neu. Und für mich ist alles, alles. Ich sage es nochmal, wenn Sie ausklammern wollen, können Sie tun, ist Ihre Verantwortung. Ich glaube jedem Wort, was geschrieben steht. Darum sind alle Verheißungen, alle, ja und Amen in ihm, zu seiner Verherrlichung, Gott zu lobe, durch uns. Und diese Verheißungen dürfen wir mit realisieren helfen. Und wenn wir uns hierdurch richten lassen, dürfen wir mit herrschen und regieren. Das ist die Voraussetzung, mit dulden und leiden, nach 2. Timotheus 2, Vers 12. So fasse ich zusammen. Nur das ganze Wort Gottes, heilsgeschichtlich differenziert, kann uns das geoffenbarte Geheimnis dieses Willens, auch des letzten Willens offenbarens, ist ein Geheimnis. Und darum ärgern Sie sich nicht, wenn viele das nicht fassen können. Das ist Geheimnis, nicht geoffenbart. Die letzten Ziele in Heilsgeschichte und Weltvollendung schließt uns Gott auf. Alle anderen Wege der Menschheit, die Versuche, jetzt schon Frieden, Gerechtigkeit zu gestalten, und seien sie noch so religiös begründet, sie werden nur Enttäuschung hervorrufen, Not und Leiden. Und darum gilt für uns das Prinzip, kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Amen.
Ich mache noch Schlusswort.
Wollen wir stille werden? Vater,
Wir dürfen durch dein Wort immer wieder etwas erleben und sehen, wie du handelst mit deiner Schöpfung, mit deinen Menschenkindern, mit uns. Dass du durch Gericht und Gnade heimführst. Und wir danken dir, dass wir das jetzt und heute schon erleben dürfen, dass du durch dein Wort uns durchrichtest und dass du etwas Neues geschenkt hast, dass du uns hineingezeugt hast ins Gottesleben und dass wir darin wachsen und wandeln dürfen und dass du durch deinen Geist und durch Führungen in unserem Leben uns umgestaltest, uns hineinrichtest, herrichtest, neu machst. Und wir danken dir für diese glückselige Gewissheit, dass du das nicht nur an irgendwelchen Menschen und vielleicht auch an uns, sondern dass du das an allen deinen Geschöpfen hinausführst, dass deine Gerichte so lange zerbrechen, wie es recht ist vor dir und wie es notwendig ist, bis du dein Heil offenbaren kannst. Wir preisen dich darüber und danken dir. Schließt du uns das immer mehr auf, wer du bist, du großer und wunderbarer Vater der Liebe und des Erbarmens. Wir danken dir. Geh du mit uns in diese Nacht. Begleite auch unseren Bruder nach Hause. Schenk du ihm und allen den Brüdern, die wir immer wieder haben dürfen, in besonderer Weise deinen Schutz und die Führung deines Geistes und die Vollmacht und die Freudigkeit vor dir. Wir danken dir für alles. Amen.